Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Milliardenschwere TV-Deals, geopolitischer Einfluss und mitten ein einfacher Verein nach Schweizer Zivilgesetzbuch. Willkommen in der Welt von FIFA. Wenn wir über den mächtigsten Sportverband der Welt reden, reden wir vor allem über drei Sachen. Die Struktur von FIFA, die astronomischen und teils dubiosen Finanzen und über ihren Präsident, den Gianni Infantino.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Nach gescheiterten Milliardenplänen, juristischen Drohungen von der UEFA und internem Rückenwind aus Afrika hat der FIFA-Präsident eine Krisensitzung einberufen. Der Druck auf den Walliser steigt und steigt. Aber wie sieht die Zukunft von FIFA und von ihrem Präsidenten aus? Steuert der Weltfußball auf den nächsten historischen Umbruch zu? Und welche Rolle spielt dabei die Schweizer Justiz? Mein Name ist Fabio Schmidt und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Marc Piet. Er ist Antikorruptionsexperte und kennt das System FIFA sehr gut. Herr Piet, herzlich willkommen im Durchblick.
Herzlich willkommen.
Ja, wie dünn ist die Luft für den Gianni Infantino?
Es sieht so aus, dass sie effektiv dünn ist. Ich finde es interessant, dass jetzt nicht nur die Europäer sie Abberufung verlangen, sondern zum Beispiel auch der jordanische Präsident, der Prinz Ali. Also es scheint doch ein weiterer Kreis zu sein. Der Prinz Ali ist interessant, weil er der Chef von einem kleinen Land ist, der nicht im Geld schwimmen tut.
Wieso sind Präsidenten von FIFA so umstritten oder, ja, um nicht zu sagen, verhasst?
Ja, das ist effektiv ein Problem. Es ist, denke ich, weil das sind zum Teil strukturelle Fragen, die da rein spielen. Also es ist nicht nur die Person, die ein Problem ist, sondern eben auch, was ich meine mit strukturellen Problemen ist, alle, die den Job übernehmen, müssen praktisch über kurz oder lang ihre Machtbasis etablieren. Und das machen sie, indem sie möglichst viel Geld an Land suchen und das dann so verteilen, dass sie wieder gewählt werden, dass die Leute das machen, was sie gerne wollen und so weiter. Das ist eigentlich Grundstruktur, die seit dem Havelange und dem Blatter schon gilt und das hat der Infantino einfach kopiert und erweitert. Er ist allerdings jetzt doch ein bisschen weit gegangen in der letzten Zeit.
Das können wir dann nachher noch sprechen. Jetzt, was macht der Infantino heute in Marokko? Er hat ja eine Krisensitzung einberufen. Wird ihm das etwas nützen?
Was man weiss, ist, dass er einerseits seine nächsten Angestellten um sich schart und schaut, ob er die wieder auf Linie kann bringen. Und das andere ist, er tut wohl die Verbände, die zu ihm halten. Und da ist vor allem Marokko im Zentrum. Dort schauen, ob er da nochmal Mehrheiten bilden kann. Weil er rechnet damit, dass die UEFA schaut, ob sie eine Mehrheit zusammenkriegen, um ihn abwählen.
Die Kritik eben kommt auch vor allem jetzt aus den Infantino noch an Leute, Grafström, Lamour, Wenger. Meinen Sie, bringt er die wieder auf Kurs?
Ja, das läuft einmal relativ heftig, entweder oder. Also entweder die knicken nie oder sonst haben sie ihre Stelle gesehen.
Und der Rückhalt von diesen Verbündeten ist für ihn schon auch wichtig, oder?
Ja und nein. Also die Angestellten sind nicht so wichtig. Die kann man ersetzen. Gerade so Leute wie der Grafström, das ist keine wichtige Person. Die ist beliebig ersetzbar. Andere, der Wenger vielleicht weniger. Aber ich denke, das Hauptproblem sind effektiv die Verbände, nicht seine eigenen Mitarbeiter.
Die FIFA ist ja der Weltfußballverband und besteht aus 6 Kontinentalverbänden. Wie zum Beispiel die UEFA, die ist für Europa. Denn weltweit sind in der FIFA 211 nationale Fußballverbände vertreten. Die Schweiz mit dem SFV. Und das oberste Organ ist der FIFA-Kongress. Jeder nationale Verband hat eigentlich eine Stimme und unter anderem wählen die dann den Präsident und der Hauptsitz ist ja in Zürich, wenn man weiss. Jetzt, momentan ist eben wieder Infantino an der Spitze. Entscheidet er sozusagen allein, was bei der FIFA läuft?
Nein, das natürlich nicht, sondern das ist nominell, ist das demokratisch organisierte Vereinigung. Aber das Problem ist, weil jeder von diesen Verbänden eine Stimme hat, egal wie wichtig, wie gross die im Fußball sind, hat es eine Vielzahl von Leuten, die eigentlich nur existieren, weil sie Geld kriegen. Und das sollen sie am Präsident dann quasi durch Loyalität vergelten. Das ist eigentlich das Problem. Man hat einen Haufen Verbände, die am Präsident Loyalität geschworen haben.
Der FIFA-Präsident kann zum eigene Stimme sichern einiges versprechen. Ganz aktuell zeigt der Fall Jordanien. Die werfen Infantino sogar Erpressung vor. Also bereits versprochene Gelder sollen erst dann ausgezahlt werden, wenn die Infantino Unterstützung bei der Wahl zusagen. Ist das gang und gäbe, um sich so eine Wahl zu sichern?
Ich denke, beim Blatter war es ein bisschen subtiler gewesen. Er hat gezahlt, damit man ihn gewählt hat und damit man Sachen macht, die er wollte. Aber dass man jetzt quasi versprochenes Geld nicht auszahlt, bis man für Infantino gewählt hat oder bis man quasi für ihn eingetreten ist, das ist schon noch ein Schritt mehr. Und daher der Vorwurf von der Erpressung.
Wie zentral sind dabei die afrikanischen Verbände? Die sind ja im FIFA-Kongress sind die mit 54 Stimmen doch eine sehr gewichtige Machtkonzentration.
Ja, und das ist auch ein bisschen tragisch, weil jetzt muss man sagen, und ich glaube, das muss man sehr offen ansprechen, eine Vielzahl von afrikanischen Ländern zeichnen sich nicht aus durch sehr demokratische Zustände. Das heisst, wir haben also Leute, die in einem System leben, wo auch die offizielle Politik nicht besonders demokratisch abläuft. Und die wundern sich gar nicht groß, wenn jetzt ihre Fußballchefs einfach korrupt sind. Wir haben eine ganz große Anzahl von Ländern, die bereit sind, gegen Geld alles Mögliche zu tun. Das habe ich damals miterlebt, wo wir untersucht haben, unter welchen Bedingungen Katar eigentlich den Zuschlag gekriegt hat. Dort haben wir einfach afrikanische Verbände gesagt, ja, wir sind eingeladen worden nach Katar und man hat uns Debitcard in die Hand gedrückt. Am Anfang, wo wir gekommen sind. Ich weiß auch nicht, man hat uns auch gesagt, wir wissen nicht, warum wir zweimal eingeladen worden sind.
Ein weiteres Beispiel sind die nicht gezahlten Schulden von FIFA an die US-Städte, jetzt vor der vergangenen WM. Es mehren sich die Anschuldungen auf das Mal. Ist das ein Zufall oder hat irgendjemand Interesse am Abgang vom Infantino?
Ich glaube, in der Zwischenzeit haben ein Haufen ein Interesse, dass er geht. An sich braucht die Anschuldigungen gar nicht, aber es ist natürlich so, dass wenn er so ungeschickt vorgeht, dass er versprochenes Geld nicht zahlt, also jemand, der bereit wäre, korrupt zu sein, auch noch täuscht, also Betrügereien im Rahmen von der Korruption, die zahlen sich nicht aus.
Ja, jetzt bei der vergangenen WM ist es sogar so weit gekommen, dass man kennt halt FIFA immer so ein bisschen hindurch, die Machtspiele, die sie machen, aber es ist eigentlich noch nie so richtig in den Spielbetrieb eingegriffen worden. Jetzt an der WM in den USA hat ja der US-Stürmer Folarin Balogun eine rote Karte gekriegt im 16. Finale gegen Bosnien-Herzegowina. Und nach einem Telefon vom Trump an der Infantino ist die Sperre auf einmal wieder, ist die weg gewesen. Das hat natürlich international für heftige Kritik und Skandal gesorgt. Ist das ein schlauer Schlachtzug gewesen vom Infantino, das so öffentlich zu machen?
Es ist so gewesen, dass ja die UEFA dann spätestens gesagt hat, Entschuldigung, das ist eine rote Linie überschritten. Das hat es noch nie gegeben, so auf die Art. So plump läuft das nicht. Ob es schlau war, ich glaube, der Infantino hat gar keine Alternative gesehen. Der ist irgendwie in Dinge getrieben worden vom Trump. Und der Trump war ja dann auch noch schlau genug gewesen, das bekannt zu geben und gesagt hat, ja, ich habe kein Problem damit. Natürlich habe ich angerufen. Das ist eigentlich praktisch der Anfang vom Ende gewesen, von dieser Geschichte. Dort spätestens haben die Leute gesagt, das können wir uns nicht leisten. Der versucht, maximal viel Geld reinzuholen und um Fußball geht es ihm überhaupt nicht.
Jetzt der Hauptsitz von FIFA ist in Zürich. Welchen Einfluss hat das? Können Sie mal so ein bisschen das Vereinsrecht erklären?
Das Vereinsrecht hat einen ganz grossen Vorteil. Es ist wahnsinnig flexibel. Sie können praktisch alles reinschreiben in die Statuten. Das ist der Vorteil vom schweizerischen Vereinsrecht. Und die Schweiz ist auch bekannt dafür, dass sie die Leute machen lässt. Also wir tun uns nie einmischen. Das haben wir erfahren, wo wir versucht haben zu reformieren und dann ist nicht viel gegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir ins Parlament, ins schweizerische Parlament fragen, ob man nicht könnte vielleicht gewisse Mindestanforderungen an einen Fußballdachverband oder an einen Sportdachverband generell stellen. Und dann ist das Parlament sofort eingenickt und hat gesagt, nein, machen wir nicht. Also die Schweiz ist einfach ein günstiger Ort, weil wir wahnsinnig laissez-faire gelten lassen. Und das Vereinsrecht ist einfach die optimale Form. Es ist nicht so, dass sie steuerbefreit sind, aber sie zahlen Steuern wie ein gewöhnlicher Verein.
Die FIFA gilt ja im Volksmund durch und durch als korrupt. Wann hat der Ruf angefangen?
Das ist an sich eine alte Sache, oder? Das hat schon zur Zeit vom Havelange so angefangen. Und es ist ein untechnischer Begriff von Korruption. Was man meint damit, ist eigentlich, dass das viele Geld als Spielgeld eingesetzt wird, zum Allianzen schmieden und Leute bei der Stange zu behalten. Stimmen zu kaufen, zum Beispiel. Das hat dann, sagt man, der Blatter weitergeführt. Und ich denke, der Infantino hat es einfach perfektioniert.
Wieso kann denn eine international tätige Organisation sich das leisten, so einen dermaßen schlechten Ruf zu haben? Und wieso bleibt da ein massiver öffentlicher Aufschrei aus?
Der Fußball mag vielleicht den Spieler und den Fans hören, aber Fußball, Weltmeisterschaft und so weiter, die gehört dem Verein, so wie es jetzt organisiert ist im Moment. Und der Verein ist privat, das sind die 212 Mitglieder und die können ziemlich machen, was sie wollen, wenn man sie lässt. Das ist auch mit auch einer der Gründe, warum ich mal gesagt habe, wenn es wirklich dick wird, dann gäbe es ja die Möglichkeit, dass die UEFA zum Beispiel aussteigt und ihre eigene Europameisterschaft macht mit Gästen. Das habe ich im Blick damals vorgeschlagen, eine Europameisterschaft mit Gästen, UEFA als Organisatorin. Und das wird wohl auch aufgehen mit den Sponsoren, weil die Sponsoren wollen nicht eine Weltmeisterschaft finanzieren, wo Ozeanien gegen einen anderen Inselstaat spielt.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, eben, wenn man die Verbände oder so machen lässt, jetzt warum macht denn die Schweizer Politik oder allgemein die Justiz gegen so traditionelle Verbände wie die FIFA oder auch einen IOC, warum leitet man denen nicht rechtliche Daumenschrauben an?
Also gut, die einen würden sagen, wir haben gar keine Handhabe. Die können machen, was sie wollen. Die sind frei. Und andere würden vielleicht sagen, ja gut, es gibt auch in der Röd zum Beispiel eine ganz starke Lobby von diesen Fußball von diesen Verbänden, sodass man alles sperren kann eigentlich. Also dass die Erfahrung ist, mit Regulierung kommt man nicht weit in der offiziellen Schweiz. Und wenn sie einfach freie Verbände sind, dann haben sie ja die Möglichkeiten von einem Küngeli-Züchterverein.
Die UEFA geht jetzt juristisch gegen den Infantino vor und verpflichtet die FIFA-Spitze per Anwaltschreiben, sämtliche Chats und Dokumente zum gescheiterten Investorendeal aufzubewahren. Das ist ein deutliches Signal und ja, dass die rechtlichen Schritte vorbereitet werden. Jetzt Gibt es ein Szenario, wo da der Gianni Infantino auch noch belangt werden könnte?
Ja gut, es ist ein Verein und der Verein hat ein Vermögen. Und wenn man das Vereinsvermögen schlecht verwaltet, dann gibt es vereinsrechtliche Möglichkeiten dagegen, aber es gibt die möglicherweise sogar auch strafrechtliche Schritte, die man könnte ergreifen. Und was sie machen jetzt, ist einfach versuchen, dass die ganzen Unterlagen zumindest erhalten werden, während was immer noch passiert. Also, dass man einfach nicht jetzt plötzlich alle Unterlagen vernichtet. Weil sonst kann man sie ja nicht mehr rekonstruieren. Also, die wollen im Grunde vorbauen, dass vereinsrechtlich noch könnte ein Verfahren geführt werden.
Sie haben von 2011 bis 2013 das Independent Governance Committee von FIFA geleitet. Was ist so der Schlüsselmoment für Sie, wo Sie erkannt haben, dass echte Reformen von innen raus an Grenzen stoßen?
Aber es hat zwei gegeben. Das eine war, als wir unsere Reformen vorgelegt haben, dann ist die erste Runde relativ gut durchgegangen. Das sind die unabhängigen Institutionen, die man neu bestellt hat. Das hat funktioniert dann. Was nicht funktioniert hat, ist die zweite Runde gewesen, zum Beispiel Amtszeitbeschränkungen. Die haben mir gesagt, sie sind absolut nötig, sonst haben sie 30 Jahre lang den gleichen Präsident. Und dann haben sich der Platini und der Infantino dagegen gewendet und haben gesagt, wir kommen mit unseren 55 Stimmen und werden das verhindern. Der Blatter ist sehr geklickt, der hat einfach gesagt, ja, ja, dann kommen wir nächstes Jahr wieder damit. Dürfen wir das zurückstellen, das Thema. Also das ist der zweite Moment, wo ich gemerkt habe, hoppla, da, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann gibt es Widerstand. Und das andere war ein persönliches Problem, wo der Blatter gesagt hat, ja, ich tue mich jetzt nochmal zur Wahl stellen. Dann haben wir gesagt, Moment, das ist nicht abgemacht gewesen. Und wir sind zum ihnen einen ehrenvollen Abgang ermöglichen. Nicht damit sie jetzt nochmal kandidieren. Und dann sind wir gegangen.
Ja, sind die Ära Blatter, haben Sie intensiv analysiert. Jetzt, wo sind da die Unterschiede, wenn man so vergleicht mit dem Infantino und dem Blatter? Ist die FIFA heute transparenter oder einfach schlicht geschickter organisiert?
Es ist so, der Unterschied ist, auf dem Papier sieht die FIFA relativ gut aus. Sie ist gut aufgestellt, was Reformen anbelangt. Aber das ist ein Papiertiger, weil das wird systematisch ausgehöhlt. Der Infantino und seine Leute halten sich schlicht nicht dran. Ein Beispiel, wo besonders krass ist, ist die Menschenrechtspolitik, Human Rights Policy. Die liest sich fantastisch. Die ist so gut wie die UNO-Politik zu Menschenrecht. Aber für die heisst zum Beispiel, jemand, der Menschenrechte missachtet, kann auf keinen Fall Weltmeisterschaft ausrichten. Und kurz danach hat man Saudi-Arabien die Weltmeisterschaft gegeben, ohne das wirklich seriös zu überprüfen. Und für mich ist das ein Indikator, wie das läuft. Also Papier ist geduldig, man muss sich nicht dran halten.
Zum Abschluss noch Ihre Prognose. Wie lange kann sich der Infantino noch heben?
Ja, das ist schwierig. es ist jedenfalls für ihn noch nie so schwierig gewesen. Und ich bin gespannt, ob er sich aus der Affäre ziehen kann.
Herr Piet, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke Ihnen. Meinerseits.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns jetzt doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.